Deutschlandfunk, Information und Musik.
Historische Gedenk- und Feiertage, die sind bei uns willkommen, um über das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Geschichte nachzudenken. Und das geschieht vorzugsweise grüblerisch. Das gebrochene Staatsverhältnis ist daran mitschuld. Und solche Tage sind zahlreich. Der 17. Juni 1953 ist zu nennen, der 20. Juli 1944, der 8. Mai 1945, der 23. Mai 1949, Tag der Grundgesetzverkündung, der 3. Oktober 1990 natürlich, 27. Januar. Man könnte so lange weitermachen. Der Historiker Manfred Hettling hat als Professor für Neuere und Neueste Geschichte an der Martin-Luther-Universität in Halle gelehrt, sich auch mit solchen Fragen befasst, immer wieder. Und ihn habe ich gefragt, wir feiern den 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit ja nicht groß freudvoll im Grünen mit einem Picknick. Haben wir zu unseren Feiertagen eher ein unaffektives Verhältnis?
Die Antwort wäre wahrscheinlich, entweder verweisen die Feiertage auf etwas in der Vergangenheit, wozu wir uns distanzierend verhalten. Das sind eben die Feiertage mit NS-Bezug oder jetzt mit Terror und Gewalt, also gewissermaßen schlimme Vergangenheit, wie Christian Meyer das mal genannt hat. Oder es sind partikulare Gedenktage, wie der Reformationstag, der für die Protestanten ja halt eine andere Bedeutung hat als für Katholiken oder Atheisten oder Nichtchristen. Und nicht zu vergessen, den 1. Mai ist ja auch ein gesetzlicher Feiertag, als säkularer Feiertag, aber gewissermaßen die Tradition der Arbeiterbewegung. Und dann würde ich sagen, drittes Problem, der 3. Oktober als letztlich bürokratischer Tag, der ja nicht auf ein historisches Ereignis verweist.
Ja, Sie haben schon auf wichtige Punkte hingewiesen, so eine, ja, man könnte fast sagen, Entkonfessionalisierung oder Säkularisierung von Feiertagen. Die Deutschen zelebrieren ihr Selbstverständnis gerne über solche Feiertage. Sie haben vor langer Zeit, bald ein Vierteljahrhundert ist das her, einen ganzseitigen Artikel mal in der FAZ geschrieben darüber, dass wir weder ein Nationaldenkmal haben, und wir sind ja immer noch davon entfernt, die Einheitswippe verschiebt sich weiterhin in Berlin, noch einen Nationalfeiertag. Der 17. Juni war mal sowas. Ja, aber auch der war gebrochen. Sie haben, glaube ich, das Wort von der erfolgreichen Peinlichkeit gewählt. Wofür stand der denn?
Naja, konkret für sozusagen die Erhebung, die Proteste in der DDR oder wie damals viele noch sagten, der SPZ, was ja eigentlich auf sozusagen materieller Anlass war, sozusagen, oder materielle Gründe waren der Anlass. Aber im Prinzip, und das ist der eigentliche Kern, so würde ich das formulieren, machte der 17. Juni den Verlust von Nationen darstellbar, ohne über die NS-Vergangenheit reden zu müssen. Das ist gewissermaßen aus der westlichen Sicht, ich meine, in der DDR ist er eh nicht tradiert worden, aber was ihn attraktiv machte, man konnte über Nationen reden, ohne über gewissermaßen den eigenen Anteil am Verlust der Nation reden zu müssen. Und das hat gleichzeitig dann diese Peinlichkeit und auch diese Verdruckstheit, wie Jüngere damals, ich bin in den 50ern geboren, das war nett, einen Feiertag zu haben, aber irgendwie war man nicht emphatisch national, hat immer wahrgenommen, da sind so bestimmte Unausgesprochenheiten oder Schiefheiten drin. Und so, das hat der 17. Juni immer mitgeschleppt.
So unbeschwert, wie die Franzosen ein Picknick feiern können am 14. Juli 1789, können wir das nicht, tun wir das nicht. 1848 hat auch nie die emotionale Aufladung erfahren. Lange Zeit galt das als die gescheiterte, als die missglückte Revolution. Erst in der Rückschau von 1989 gucken wir vielleicht auf einige Dinge begeistert zurück und sagen, naja, da sind vielleicht Grundlegungen von Grundrechten schon drin. Die Rückschau lässt uns die Dinge anders betrachten?
Ja, sicherlich. Der Historiker würde sagen, Geschichte ist ja ohnehin immer eine Projektion sozusagen in die Vergangenheit, wie Droysen das schon im 19. Jahrhundert formuliert hat. Und wenn man es literarisch formulieren will, von Max Frisch gibt es so die wunderschöne Formulierung, ein Mann hat eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er eine Geschichte dazu. Also wir erzählen uns die Vergangenheit so, wie sie für aktuelle Bedürfnisse, aktuelle Erfahrungen kompatibel ist und Sinn macht. Und das ist der Hintergrund oder ein wesentlicher Hintergrund für die Veränderung des Blicks auf 1848. Ich würde das ein bisschen kritisch wenden. Das ist das Dilemma der Geschichtspolitik, dass sie immer versucht, Linearitäten zu konstruieren und sich gewissermaßen versucht, Anfänge zu suchen, zu konstruieren, die möglichst weit zurückreichen. Die Geschichtswissenschaft steht dem ziemlich kritisch gegenüber.
Um nochmal auf den 17. Juni zurückzukommen, der ja kein Feiertag mehr ist, weil wir jetzt den 3. Oktober haben. Sie haben am Ende eines längeren Beitrags mal gesagt, in paradoxer Weise würde der Erfolg dieses Nationalfeiertags gerade in seiner Umstrittenheit bestehen. Also auch heute wieder, dass wir nicht unbeschwert feiern können, dass wir erfasst werden nach den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg von einem, ja, ich nenne es mal zurückhaltend, Zorn auf den Westen, also wir wieder Schwierigkeiten haben mit der Einheit. Das ist immer so ein Ding, was uns begleitet. Einheit konkurriert bei den Deutschen immer mit Freiheit, ne?
Ja, aber das liegt ja nicht daran, dass die Deutschen besonders autoritätssehnsüchtig oder sonst was sind, sondern das ist halt sozusagen ein Resultat der Geschichte. Und wenn ich das ein bisschen sozusagen ausholen darf, es gibt so die Formulierung von Reinhard Koselleck oder Thomas Nipperdey, die so betont haben, die föderale Verfasstheit und föderale Struktur ist das Besondere in der deutschen Geschichte. Das geht weit zurück eben in das Alte Reich, in das mittelalterliche Reich, was uns von den anderen europäischen Staaten mehr oder weniger von allen unterscheidet, die Schweiz vielleicht ausgenommen. Und dadurch ist Einheit letztlich historisch gesehen immer ein Problem gewesen. Das Reich, Heilige Römische Reich, Deutsche Nation, war weitaus umfassender, als sozusagen die deutschsprachige Bevölkerung angesiedelt war. Auch der Deutsche Bund nach 1815 im 19. Jahrhundert ebenfalls. Und der deutsche Nationalstaat, preußisch dominierter Art, hat dann einen Teil der deutschsprachigen Bevölkerung ausgeschlossen, dann andererseits wieder nationale Minderheiten eingeschlossen. Also das zieht sich durch und das ist gewissermaßen die Bedingung dafür, dass Nationen die Frage, was gehört zum Kollektiv dazu, welche Grenzen gibt es, immer ein Thema war. Und das verbindet sich im 19. Jahrhundert und das ist das, was die Historiker als deutsche Frage formuliert haben, eben mit der Parallelität von der Frage, was sind die Grenzen des Gebildes und wie ist es im Innern verfasst.
Sie haben am Ende eines Beitrags, wie gesagt, vor langer Zeit keinen Hehl aus Ihrer Neigung gemacht, dass Ihnen der 9. Oktober lieber gewesen wäre. Warum?
Naja, der 9. Oktober beinhaltet eben sozusagen das emphatische Moment des Demonstrierens, der Freiheitsbestrebung, wie Gustav Heinemann das in den 70er Jahren ja zu Recht formuliert hat, dass man die Freiheitsbestrebungen auch thematisieren muss. Nicht allein, das ist ein bisschen das Dilemma von manchen, wie sie heute auf 1848 blicken, aber das auch thematisieren. Und das fehlt. Und das wäre die große Chance gewesen, gewissermaßen den Bezug zur Nation zu verbinden mit Einheit, mit diesem emphatischen Moment von Freiheit. Und die Krux meines Erachtens bei der Konstruktion des 3. Oktobers, wo man wohl versucht hat, dass die DDR noch den 7. Oktober noch mal ihren Geburtstag feiern kann, zu vermeiden, ist, dass sich, wenn man das etwas zuspitzt, etwas böse formuliert, sich die politischen Repräsentanten in den Vordergrund gerückt haben und die Menschen in Ostdeutschland, die auf die Straße gegangen sind, dadurch in den Hintergrund gerückt worden sind. Und das halte ich für fatal, weil gewissermaßen das Moment der politischen Leidenschaft, das Eintreten für und Kämpfen für Freiheit und auch für Einheit zurückgedrängt worden ist hinter den bürokratisch-etatistischen Akt.
Ist der 17. Juni im 3. Oktober aufgehoben, aufgegangen? Oder wird das weiterhin auch ein, ja, nicht nur ein glücklicher Freudenmoment, sondern auch ein Moment sein, vielleicht um zu streiten, um sich weiter darüber auseinanderzusetzen, was denn dieses Deutschland ist? Manche sagen ja, die Frage danach, was deutsch ist, ist die Frage selber, ne?
Ja, und sicherlich sollte man den 17. Juni nicht vergessen, weil in dem Sinne ist es natürlich ein Gedenktag, der sozusagen sich gegen Fremdherrschaft gerichtet hat.
Für freie Wahlen?
Für freie Wahlen, auch gegen die sowjetische Besatzung sozusagen. Also wie gesagt, der konkrete Anlass sind materielle Forderungen, aber schon in Verbindung mit politischer Freiheit und politischer Einheit. Und ich würde es so formulieren, eigentlich ist das, was oft thematisiert wird, bei uns, dass es Freiheit oder Einheit sei, wie es etwa Jürgen Habermas nochmal damals im Historikerstreit gesagt hat, politische Identität in Deutschland könne nur eine postkonventionelle sein und in Anbindung an die Kultur des Westens. Da würde ich immer ins Feld führen, ein Gegenargument, was Ralf Dahrendorf gemacht hat, dass es Demokratie nur im Rahmen der Nation gibt, historisch gesehen. Und könnte man gegenüber Jürgen Habermas sehen, zur politischen Kultur des Westens gehört auch die nationale Verfasstheit. Ich meine, die ganzen westeuropäischen oder inzwischen auch osteuropäischen Demokratien sind ja gewissermaßen auf Grundlage einer Nation und nationalen Selbstverständnisses entstanden. Also insofern ist, glaube ich, die Alternative Einheit oder Freiheit ist falsch und historisch erfolgreich ist immer die Form der Verbindung. Und glaube ich, das spiegelt sich in unseren Gedenktagen zu wenig, weil wir sehr stark die Konzentration, ja zu Recht, die Thematisierung der Distanzierung von der Gewaltgeschichte und der NS-Vergangenheit haben, aber heutzutage daran ringen gewissermaßen auch eine zwischen 80 Jahre bestehende erfolgreiche demokratische Ordnung sozusagen historisch zu fundieren und im öffentlichen Bewusstsein präsent zu halten. Also die Spuren, aus welcher Vergangenheit sie auf welche Art und Weise entstanden ist.
Werden Sie den 3. Oktober auf irgendeine Weise beachten, missachten oder ist das wie vieles in Deutschland ein freier Tag?
Da bin ich ein Kind der 50er Jahre und sozusagen der 3. Oktober ist vor allem sozusagen ein freier Tag. Wobei als Historiker kann ich sagen, beschäftigt man sich so viel mit Vergangenheit, da braucht man nicht extra den Feiertag noch dazu. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht mal wir mehr über den 23. Mai sprechen, also als Tag des Grundgesetzes, um sozusagen stärker das Augenmerk in der Öffentlichkeit zu richten auf quasi Spezifika der politischen Ordnung und Verfasstheit in Deutschland. Dazu gehört die föderale Struktur, dazu gehört auch die Bedeutung von Selbstverwaltung dazu, was uns ja auch unterscheidet von stärker zentralstaatlich organisierten Gesellschaften wie etwa Frankreich. Das ist im 3. Oktober nicht enthalten und die Konstruktion des sozusagen wandelnden Gedenkens in einzelnen Bundesländern, ob sich das so richtig bewährt hat, da könnte man lange drüber diskutieren. Also da glaube ich, um nochmal zurückzukommen, fehlt das emphatische Potenzial am 3. Oktober. Und insofern, wenn man schaut, wie man historische Vergangenheit auch positiv aufladen kann, also mit einer bestimmten emotionalen Aufladung, ist der 3. Oktober einfach nicht ideal dafür.
Das sagt der Historiker Manfred Hettling über Ferne und Nähe, historische Gedenk- und Feiertage als Selbstvergewisserung der Deutschen.